Nun, ich habe ja letztes Mal euch gefragt, ob ihr etwas dagegen hättet, wenn wir das Thema Menschenkenntnis noch einmal behandeln, also den Buchstaben M, damit nämlich dieses Set, dieser Teil der Serie fertig werden kann, muss ich den Buchstaben M wiederholen. Und das war ja, wir haben das schon mal gemacht, das war das Thema Menschenkenntnis. Und eigentlich hatte ich vor, dieses Thema einfach zu wiederholen heute Abend, aber irgendwie hatte ich keinen Frieden darüber. Als ich über dieses Thema nachsann, heute Nachmittag, hatte ich irgendwie den Eindruck, da würde heute Abend keine Salbung drauf sein. Nicht, dass das Thema an und für sich kein wichtiges Thema wäre oder dass damals, was ich da gesagt habe, nicht gut war, das war sehr gut. Aber wisst ihr, manchmal, wie ich letztes Mal, glaube ich, auch erwähnte, kann es sein, dass ein Thema für eine bestimmte Zeit ist, für einen bestimmten Abend, für eine bestimmte Gruppe und Konstellation von Leuten. Und natürlich muss es auch bei mir stimmen, über dieses Thema reden zu können. Du kannst nicht jederzeit über jedes x-beliebige Thema gleich gesalbt sprechen. Das geht nicht. Amen, wir sind keine Maschinen. Gott ist keine Maschine. Und er hat nicht ein Programm, das er abspult und das irgendwie einfach wiederholt werden kann, sondern es geht um Inspiration auch im Königreich. Es geht um die Führung des Geistes. Es geht um die reale Gegenwart des Geistes. Und wir betonen die Gegenwart des Geistes in diesen Mittwochgottesdiensten. Du denkst vielleicht, Betonung des Geistes, ja, was ist das genau? Warum liegen wir nicht am Boden rum und kullern uns und lachen und weinen und schreien und heulen oder was auch immer? Oder atmen in wilden Zuckungen aus? Das ist nicht unbedingt das Wirken des Geistes. Nicht das allein auf jeden Fall, das kann eine Manifestation des Geistes sein, solche Dinge. Aber der Geist kann sich sehr wohl manifestieren durch ganz alltägliche, vernünftige, menschliche Worte. Der Heilige Geist ist so, er ist ein vernünftiger Heiliger Geist. Er flippt nicht immer aus. Er ist nicht immer am Rumbrüllen oder irgendwelche Kapriolen am Reißen, sondern er redet zu uns durch sein Wort, er redet zu uns durch menschliche Worte, durch die Worte von Menschen auch. So bin ich dazu gekommen, heute Abend über das Thema Motivation zu sprechen. M wie Motivation. Wir kommen also zu einem zweiten M heute Abend, Motivation. Und was ist ein ABC des erfolgreichen Lebens ohne diesen Punkt? Wenn du irgendwo ein Erfolgsseminar besuchst, wo ein weltlicher Motivationssprecher redet, dann kannst du sicher sein, dass er über dieses Thema etwas sagen wird. Über das Thema Motivation. Ja, das ist sogar zu einem Begriff geworden eigentlich, nämlich, dass das Thema der Motivation an und für sich schon Selbstzweck ist oft und dass man von Motivationssprechern redet. Das sind Leute, die ein entsprechendes Publikum so richtig anheizen können. Das sind Leute, die rumtanzen und machen auf der Bühne, um den Leuten einen Kick zu geben. Motiviert zu sein, begeistert zu sein über das, was sie sind, was sie können und was sie sein können und was für einen Erfolg sie haben können im Leben. Ich rede nicht von christlichen Sprechern, ich rede von weltlichen Sprechern. In der Managementwelt, in der Managementszene gibt es viele solche Motivationssprecher. Und ich sage euch, die verstehen zum Teil ihr Handwerk. Im Reich Gottes, im Leib Christi ist das fast ein bisschen verpönt. Ich glaube, zu Unrecht. Auch wir brauchen Motivationssprecher. Denn auch wir brauchen Motivation. Die Motivation, die wir haben, die liegt nicht einfach so in uns. Sodass sie niemals geweckt werden müsste. Sodass man ihr nicht auf die Sprünge helfen könnte. Oder womöglich so, dass man sie nie vermitteln müsste. Motivation ist nicht von vornherein einfach da. Ich möchte mit einigen Zitaten beginnen. Heute Abend, ich habe sehr viele gute Zitate gefunden zum Thema Motivation. Und wahrscheinlich werde ich euch die meisten dieser wunderbaren Zitate vortragen, weil mein Ziel heute Abend ist es nicht nur über das Thema der Motivation zu sprechen, sondern ich möchte euch zugleich motivieren. Ich möchte, dass ihr ein bisschen in Wallung kommt, dass ihr ein bisschen begeistert werdet heute Abend. Denn ihr habt allen Grund, begeistert zu sein über unseren Gott, über sein Wort, über diese Gemeinde, über das, was der Herr in deinem Leben schon getan hat, was er noch tun wird, was du sein kannst für ihn. Das ist Grund, begeistert zu sein, Leute, ich sag's euch. Wir haben mehr als alle anderen Menschen in der Welt, die Gott nicht kennen. Wir haben viel mehr als sie. Grund, begeistert zu sein. Eine Rede ist das beste Mittel, um eine große Gruppe zu motivieren. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ja, kann man denn durch eine Predigt oder durch eine Lehre wirklich Menschen motivieren? Ja, man kann das. Und wie Lee Iacocca sagt, ist es sogar das beste Mittel. Lee Iacocca ist übrigens ein sehr bekannter amerikanischer Manager. Er war einige Jahre lang der CEO von der Chrysler Corporation, also einer der größten Autofirmen in Amerika. Er war der, der Chrysler aus der Patsche geführt hat, aus der Klemme geführt hat. Was hat er noch gesagt? Jeder Vorgesetzte, der etwas taugt, hat es lieber mit Leuten zu tun, die sich zu viel zumuten, als mit solchen, die zu wenig in Angriff nehmen. Ich lese es nochmals vor. Jeder Vorgesetzte, der etwas taugt, hat es lieber mit Leuten zu tun, die sich zu viel zumuten, als mit solchen, die zu wenig in Angriff nehmen. Sprich, mit motivierten Leuten, ja sogar mit übermotivierten Leuten. Es ist leichter, mit solchen Leuten zu arbeiten, mit solchen Leuten umzugehen. Es ist schwer, mit Leuten zu arbeiten, die nicht motiviert sind, die kein inneres Feuer haben, denen du das Blaue vom Himmel runter versprechen könntest und es auch einhalten würdest, aber sie reagieren nicht darauf. Sie lassen sich nicht aus der Reserve locken. Sie sind nicht in der Lage dazu, eigene Ideen zu haben und umzusetzen. Nun, du denkst vielleicht, das gilt insbesondere für Firmen. Das gilt insbesondere für die Marktwirtschaft, aber doch nicht für den Leib Christi. Doch, gerade auch für den Leib Christi. Ich als Pastor kann sagen, ich möchte ein Pastor sein, der etwas taugt. Ja, er sagt ja, jeder Vorgesetzte, der etwas taugt. Jeder Pastor, der etwas taugt, hat es lieber mit Leuten zu tun, die sich zu viel zumuten, als mit solchen, die zu wenig in Angriff nehmen. Kann ich 1:1 Amen sagen? Es ist leichter, jemanden zu stoppen, der zu viel oder zu schnell Dinge tun will, als jemanden in Gang zu bringen, der einfach nicht aus den Puschen kommen will. Weil diese Person, die etwas tut, die bereits im Tun begriffen ist, die sich bereits etwas zumutet, die bereits motiviert ist, sie hat etwas, was du ihr nicht mehr mitteilen musst, nämlich die innere Motivation. Und das zu vermitteln, ist manchmal nicht einfach. Es ist die Aufgabe eines Motivationsredners oder eines Motivationssprechers, Motivation zu vermitteln. Aber ich sag's mal so, es braucht ein gewisses Maß an Grundmotivation, auf das er stößt mit seiner Motivationsgabe, um das zu wecken, was man dann Motivation nennen kann. Wenn da gar nichts ist, nicht einmal das Verlangen, motiviert zu werden, dann kannst du hier den Suppenkasper höchstpersönlich rumspringen haben. Da kann hier Anthony Robbins höchstpersönlich auftauchen und wie sie alle heißen. Und er wird dich nicht vom Sockel hauen. Oder für uns könnte man auch sagen, Jesus Christus höchstpersönlich könnte hier stehen und für dich persönlich die Bergpredigt halten und es würde dich nicht umhauen. Stell dir mal vor, Jesus persönlich würde heute Abend hier stehen und nur für dich die Bergpredigt halten. Du hättest zwei Möglichkeiten. Du könntest dir überlegen, wow, Halleluja, der Sohn Gottes ist gekommen, um für mich persönlich zu predigen. Oder du könntest so reagieren, könntest sagen, pff, hast du schon 100 Mal gelesen, oder? Steht das schon im Matthäus-Evangelium, steht im Lukas-Evangelium. Ich kenne die Bergpredigt, was willst du hier, Jesus? Und wisst ihr, was das Traurige ist? Viele Christen würden so reagieren. Viele Christen würden sich nicht einmal begeistern lassen, wenn Jesus höchstpersönlich hier stände. Oder anderes Beispiel, der Apostel Paulus würde hier stehen und dir von seinen Reisen berichten. Wie er die Gemeinde in Korinth gegründet hat, die Gemeinde in Ephesus, wie sie die Bücher verbrannt haben für Hunderttausenden von Denare. Diese Zauberbücher, die sie dort verbrannten. Er könnte dir das alles live berichten. Du hättest zwei Möglichkeiten. Du könntest dich geehrt fühlen, dass der Apostel Paulus für dich gekommen ist, um dir das zu erzählen. Oder du könntest sagen, Apostelgeschichte 16, Apostelgeschichte 18, Apostelgeschichte 20, habe ich alles schon gelesen. Siehst du, da braucht es ein gewisses Maß an Grundmotivation und Motiviertheit, beziehungsweise dem Verlangen, sich motivieren zu lassen. Sonst kann auch der beste Motivationssprecher, der beste Prediger nichts auslösen bei dir und dich nicht auf eine andere Ebene bringen. Es ist unmöglich. Die Motivation ist das Zünglein an der Waage. Im Sport setzt man sie manchmal mit geistiger Zähigkeit gleich. Wie könnte man sonst die zahlreichen Vorfälle in jeder Saison erklären, bei denen eine Mannschaft eine andere verdientermaßen besiegt, doch ein paar Wochen später vom Verlierer niedergerungen wird? Fast immer schlägt die Motivation das große Talent. Norman R. Augustin, 1935 geboren, amerikanischer Topmanager. Die Topmanager haben viel zu sagen zu diesem Thema. Und dieser Vergleich mit der Sportwelt ist auch wieder sehr augenfällig. Weil im Sport ist es tatsächlich so, du siehst, dass Motivation oftmals Talent schlagen kann. Ich bin ja ein bisschen ein Eishockey-Fan oder zumindest ein Beobachter der Saison und mein immer noch Favorit ist einfach der SC Bern. Und ich weiß, dass der SC Bern absolut die Fähigkeit hat, Schweizer Meister zu werden. Aber ich glaube, es fehlt ihnen manchmal einfach an der Motivation. Sie sind einfach manchmal zu sehr Berner. Ja? Hoffentlich haben wir keine Berner hier, denen ich zu nahe trete mit dieser Aussage. Sie sind manchmal zu sehr Berner, ja, und lassen sich zu langsam aus der Reserve locken, könnte man sagen. Aber die Fähigkeit, all diese anderen Mannschaften zu schlagen, die haben sie allemal, das haben sie immer wieder bewiesen. Anderes aktuelles Beispiel, habe ich kürzlich auch schon mal was darüber gesagt. Was ist los mit dem FC Schaffhausen? Wisst ihr, was los ist mit dem FC Schaffhausen? Wisst ihr, worunter diese Mannschaft leidet? Unter Motivationslosigkeit. Nachdem sie letztes Jahr abgestiegen sind, oder dieses Jahr in die Challenge League zurückgestuft worden sind, fehlt ihnen die Motivation, dort ihren Mann zu stehen. Und heute hat ein Leserbriefschreiber in den Schaffhauser Nachrichten festgestellt, die Position des FC Schaffhausen wäre wohl eher in der Erstliga. Mag tatsächlich sein, wenn sie so weitermachen in dieser Motivationslosigkeit, dann könnte es so weit kommen. Noch ein entsprechendes Beispiel. Der EHC Schaffhausen, bei dem ich selber mal gespielt habe, nicht in der ersten Mannschaft, irgendwo in einer Juniorenmannschaft, aber der EHC Schaffhausen, der mir am Herzen liegt, ja? Herzblut kommt da in Wallung, wenn der Name EHC Schaffhausen fällt. Jetzt müssen sie die Saison in Angriff nehmen in der Drittliga. Unglaublich. Und das Ziel ist, aufzusteigen in die Zweitsaison. Ich bin gespannt, ob sie das schaffen. Weil wo ist die Motivation? Das ist die Frage. Wo ist die Motivation? Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. Dieses Zitat stammt von Dante Alighieri, gelebt 1265 bis 1321, italienischer Dichter und Philosoph, der große Dante. Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. Was heißt das? Wenn da ein kleines Flämmchen oder ein kleines Fünkchen der Motivation bei dir auf fruchtbaren Boden trifft, sodass ein Feuer entstehen kann, dann kann ein kleines Fünkchen wirklich zu einer großen Flamme führen. Egal wer du bist, egal was du für einen Hintergrund hast, egal was du scheinbar für Möglichkeiten hast im Moment oder nicht hast, sei begeistert, sei begeisterungsfähig über das, was gerade im Augenblick ansteht. Nun lass uns zur Bibel kommen. Und hier wieder habe ich es so aufgebaut, dass ich zuerst ein paar Worte verlieren möchte über das Thema Motivationslosigkeit. Motivationslosigkeit ist ein echter Killer. Ein echter Killer in Gemeinden, ein echter Killer im Reich Gottes. Wisst ihr, für einen Pastor oder auch für eine Gemeinde und ich bin überzeugt auch letztlich für den Herrn, es gibt nichts Schlimmeres, als vor einem Haufen Leuten zu stehen, die sich einfach nicht motivieren lassen. Du kannst Tänze aufführen, so viel du willst, sie lassen sich einfach nicht motivieren. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir haben es schon erlebt manchmal, dass wir hier in dieser Gemeinde, dass wir unser Bestes gegeben haben, unser Herz rausgepredigt haben sozusagen und die Leute saßen da und haben keine Miene verzogen. War irgendetwas anders als sonst? Waren wir weniger gesalbt, haben wir weniger die Wahrheit verkündigt? Es hat nichts an all dem gefehlt, sondern die Gruppe praktisch hat sich verschworen, heute lassen wir uns nicht begeistern. Nun, natürlich nicht absichtlich. Natürlich, ich glaube nicht an solche Verschwörungstheorien. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber manchmal gibt es solche Stimmungen, wisst ihr, und viele Leute sind viel zu stimmungsabhängig. Jetzt, wo der Herbst anfängt, jetzt ist ja noch gut, ja. Aber wart mal ein paar Wochen noch ab, wenn dann der November ins Land zieht, ja. Da kommt so die Herbstdepression und die Herbstwehmut. Und allzu viele Christen lassen sich von solchen Dingen beeindrucken und lassen sich von einer solchen Stimmung mitdrücken. Und so kann es denn sein und vorkommen, dass sie auch im Gottesdienst sitzen und die Freude des Herrn ist da. Die Freude des Herrn manifestiert sich am Klavier und an der Gitarre und hinter der Kanzel, aber in der Versammlung geschieht kaum etwas. Traurig. Und weißt du, es braucht eine Entscheidung, um daraus auszubrechen. Du kannst nicht einfach sagen, oh Herr, ja, du weißt, wie es mir geht heute Abend. Jetzt bedien mich mal, Herr. Ich lasse mich jetzt mal bedienen. Gottesdienst, habe ich mal gehört, heisst auch Gott dient mir. Nein, Gottesdienst heisst, du dienst ihm. Ich weiß nicht, wer auf diese Schnapsidee gekommen ist. Ich habe das selber auch schon gehört, ja. Gottesdienst bedeutet, du dienst Gott. Das griechische Verb latroio, das eigentlich bedeutet, Gott Dienst darbringen, bedeutet Gott Dienst darbringen, nicht Gott dient dir. Du bist nicht Gott. Amen. Also muss Gott auch nicht dir dienen. Er hat dir gedient durch seinen Sohn Jesus Christus. Aber jetzt dienst du ihm, durch ihn. Die Bibel sagt einiges über das Thema Motivationslosigkeit. 2. Chronik 29, Vers 11. Und wisst ihr, ich sage solche Dinge nicht, um euch zu verdammen oder zu verurteilen. Überhaupt nicht, sondern um Dinge bewusst zu machen. Manchmal sind wir uns dieser Dinge gar nicht bewusst und denken, ja, es muss so sein oder es kann halt im Moment nicht anders sein oder es ist ja nicht so schlimm. Der neben mir ist ja motiviert. Na, und wenn der neben dir auch gerade denkt, ja, der andere ist ja motiviert, mein Nachbar. Schau mal zu deinem Nachbarn und sag, ich bin heute motiviert. 2. Chronik 29, Vers 11. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig. Seid nicht lässig. Denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen und ihm zu dienen. Ihr sollt seine Diener sein und ihm Rauchopfer darbringen. Und ich muss euch nicht sagen, dass mit Rauchopfer hier nicht Tabakqualm gemeint ist. Sondern wofür steht Rauchopfer? Rauchopfer ist ein Bild für Lobpreis und Anbetung. Hier ist eine starke Aufforderung darin enthalten, sich der Berufung, der Erwählung des Herrn bewusst zu sein. Und worin besteht diese Erwählung des Herrn? Vor ihm zu stehen und ihm zu dienen. Siehst du allein schon die Tatsache, dass du vor ihm stehst und ihm dienst, durch dein Rauchopfer, durch deinen Lobpreis, durch deine Anbetung, das ist bereits Erwählung. Das ist bereits ein Teil deiner Berufung, Teil deines Gottesdienstes. Und die Aufmunterung heißt nun, meine Söhne, seid nicht lässig. Fällt mir eine Szene ein aus einem Video von Rodney Howard Brown, das wir haben, wo er demonstriert, wie es in manchen Gemeinden aussieht in der Anbetung. Ich versuche das mal ein bisschen nachzuempfinden. Schalalalalalala. Wisst ihr, was das Schlimmste war, was ich einmal gesehen habe in einer Gemeinde? Im Lobpreis, in der Anbetung? Eine Frau, die einen Modekatalog angeschaut hat während dieser Zeit. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Nun, meine Söhne, meine Töchter, seid nicht lässig in diesem. Seid nicht lässig. Denn es ist ein Vorrecht und eine Ehre, ihm zu dienen. Ihr sollt seine Diener sein und ihm Rauchopfer darbringen. Sprüche 18, Vers 9. Das Ganze gilt nicht nur für den Gottesdienst und für den geistlichen Bereich, sondern auch für die Arbeitssituation. Wer sich auch nur lässig zeigt bei seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Weißt du, wer der Verderber genannt wird in der Bibel? Weißt du, wer der Verderber ist, der Apollyon? Das ist der Teufel. Und die Bibel schafft hier eine Verbindung zwischen demjenigen, der lässig ist bei seiner Arbeit, nachlässig ist bei seiner Arbeit, kommt hier nicht drauf an, wenn ich da am Chef für eine Leistung darbringe. Der Chef ist ja auch ein Halsabschneider, der Chef ist ja auch ein Halunk. Spielt ja keine Rolle, wenn ich noch ein bisschen im Internet surfe. Obwohl ich eigentlich arbeiten sollte, der ist ein Bruder des Verderbers. Mit anderen Worten, das ist das Gegenteil von motiviert sein. Das ist Motivationslosigkeit. Wer motivationslos ist, wer antriebslos ist, der verhält sich so. Siehst du, wo ist das Problem? Das Problem ist, dich langweilt deine Arbeit. Du hast keine Schau dafür, was du tust. Du hast keine Vision dafür. Du bist nicht aus dir selbst heraus motiviert. Man muss dir jedes Pünktchen, jeden Strich, den du machst auf dem Blatt, jede Taste, die du drückst auf deiner Tastatur, muss man dir anweisen. Was ist Motivation im Gegensatz dazu? Sich zu bemühen. Selber nach Ideen, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man der Firma nützen kann. Weißt du, vielen Firmen geht es nicht gut, weil ihre Mitarbeiter motivationslos sind. Das ist nicht immer der Chef schuld. Es ist nicht immer das Management schuld, sondern oftmals sind auch die Mitarbeiter schuld. Mitschuld auf jeden Fall. Jeremia 48, Vers 10. Jetzt kommt es ganz heftig. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig betreibt und verflucht, wer sein Schwert vom Blut zurückhält. Ihr versteht schon, das ist alttestamentliche Sprache hier. Wer sein Schwert vom Blut zurückhält, das solltest du nicht buchstäblich verstehen oder wörtlich nehmen. Aber die erste Aussage, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig betreibt, da ist sehr viel Wahrheit drin enthalten. Und das gilt insbesondere auch für Pastoren und geistliche Leiter, die das Werk des Herrn als etwas sehen, was man so nebenbei tut, als Hobby tut. Der Herr wird schon selber für sein Werk sorgen, er wird schon das Ganze aufrechterhalten. Wenn es von ihm ist, wird schon zustande kommen. Ich streng mich nicht allzu sehr an. Ich gehe Golf spielen, ich gehe Minigolf spielen, ich gehe Tennis spielen, ich gehe Schach spielen. Aber ich betreibe nicht das Werk des Herrn. Weißt du, das Werk des Herrn sollte man nicht zu sehr vorantreiben. Das tut dem Werk des Herrn nicht gut. Zu viel eigene Motivation, zu viel eigenes Wollen ist nicht gut im Reich Gottes. Nun, eigenes Wollen und eigenes Wollen sind zweierlei. Du kannst sehr viel, das haben wir letztes Mal angeschaut im Zusammenhang mit den Plänen, Amen. Wenn deine Pläne mit den Plänen des Herrn übereinstimmen, dann habe Pläne. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Was bedeutet es, das Werk des Herrn lässig zu treiben? Du sagst, ja, es ist doch egal. Ja, der Leib Christi ist halt so, wie er ist in diesem Land. Da können wir auch nichts machen. Wir sind ja hier nur in Schaffhausen, wir sind ja erst eine junge Gemeinde, wir sind ja nur eine kleine Gemeinde. Da können wir doch nichts machen. Doch, wir können sehr viel tun. Ich kann als euer Pastor, als euer Leiter das Werk des Herrn mit Fleiß betreiben und ihr könnt als meine Schafe, als Mitglieder dieser Gemeinde das Werk des Herrn mit Fleiß betreiben. Eine Sache, die wir uns früh auf die Fahnen geschrieben haben und die auch absolut notwendig und unabdingbar ist, wenn du eine große Gemeinde aufbauen willst, ist, wenn du predigst, dann predige so, wie wenn du vor 200 oder vor 2000 Leute predigst, auch wenn nur 2 oder 20 da sind. Wenn man das nicht tut, nicht tun will oder nicht für angemessen hält, dann wird es nie zu den 200 oder zu den 2000 kommen. Das habe ich von Kenneth Copeland gelernt. Kenneth Copeland berichtet aus seinen Anfangszeiten, wo auch er manchmal vor 2 Leuten gepredigt hat, dass der Herr ihm gesagt hat, triff eine Entscheidung, vor 5 so zu predigen wie vor 500. Denn wie sollen aus den 5 jemals 500 werden, wenn du die 5 nicht so ernst nimmst, dass du mit ihnen, zu ihnen mit einer Begeisterung sprichst, wie wenn sie bereits 500 wären? Das ist nicht zuletzt auch für denjenigen, der predigt, sehr, sehr wichtig. Weißt du, ich kann in verschiedene Modi schalten. Das ist so ein bisschen aus der Schule geplaudert jetzt mal, ja. Ich kann in verschiedene Modi schalten. Wenn ich jetzt so in den Alltagsmodus schalten würde, da würden mir wahrscheinlich nach 3 Sätzen, würde mir der Redestoff ausgehen. Da hätte ich dann wahrscheinlich irgendwann auch nichts mehr zu sagen. Wenn ich euch ein bisschen davon erzählen würde, was ich heute alles gemacht habe oder nicht gemacht habe, weiß nicht, ob das besonders motivierend wäre für euch. Aber dann kann ich in den anderen Modus schalten, nämlich in den begeisterten Modus. In den Begeisterungsmodus, in den Feuermodus. Und ich kann mich entscheiden dazu. Das ist eine Entscheidung, die bei mir liegt, die ich aus der vorhandenen Motivation heraus treffen kann. Will ich diese Sache ernst nehmen heute Abend oder ist es einfach nur ein weiterer Mittwochgottesdienst? So Anfang Oktober, oh Halleluja, Gott sei Dank ist das Jahr bald wieder um. Herr, was haben wir alles geleistet in diesem Jahr? Wir haben mindestens 10 neue CD-Sets gemacht. Oh, ich glaube, wir können uns ein bisschen ausruhen. Und preis dem Herrn, Anfang Dezember kommt dann irgendwann mal noch Klaus Hock und vielleicht überlegen wir uns überhaupt, diesen Mittwochgottesdienst wieder abzusetzen nächstes Jahr, weil es kommen ja doch lang nicht so viel wie am Sonntag, oder? So könnte man denken und so könnte man handeln, aber dann würde es weder für euch noch für mich Spaß machen. Wisst ihr, mir macht es Spaß. Mir macht es Spaß, hier zu stehen. Mir macht es Spaß, hier zu sein und euch ein bisschen von meiner Begeisterung rüberzubringen. Und es ist nicht gespielt. Es ist wirklich nicht gespielt. Es ist angekurbelt zum Teil, ja, aber es ist nicht gespielt, weil diese Motivation und diese Begeisterung ist tatsächlich da. Siehst du, wenn keine Begeisterung da wäre, dann wäre es gespielt. Aber davon reden wir nicht. Sondern wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann ist Geist da, Amen. Also kannst du auch begeistert sein. Das ist, wenn du den Hahn aufdrehst. Das Wasser fließt. Also lasst uns abwenden von der Motivationslosigkeit. Ich glaube, wir werden niemals fertig hier heute Abend. Ein Zitat zwischendurch. In jedem Menschen steckt ein König. Sprich zu dem König und er wird herauskommen. Deutsches Sprichwort. Stecken da kleine Könige in euch? Und ich möchte es verstehen, zu diesen Königen zu sprechen und die Könige in euch zu wecken. Was Motivation bewirkt. Nehemia 3, Vers 38, ein klassisches Beispiel aus der Schrift. Nehemia 3, Vers 38, hier berichtet Nehemia, wie sie die Mauer in Jerusalem wieder aufgebaut haben. Ein an sich ziemlich unmögliches Unterfangen, weil es von Feinden bedroht war, weil die Mittel fehlten. Aber Nehemia war ein Mann des Glaubens. Nehemia war ein Mann, der motiviert war. Nehemia war ein Mann, der begeistert sein konnte und der andere begeistern konnte. Und hier sagt er, wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Und im Hebräischen heißt es so viel wie aus dem Herzen heraus, aus der Seele heraus. Oder man könnte auch sagen, mit Begeisterung. Das ganze Volk war mit Begeisterung aus dem Herzen heraus bei der Arbeit. Sie haben nicht gesagt, was, die Mauer wieder aufbauen um Jerusalem. Wofür brauchen wir eine Mauer? Wir haben doch auch so ganz gut gelebt, oder? Und wisst ihr, in unserer Zeit, der Leib Christi, manche Teile des Leibes, manche Teile der Gemeinde sind ohne Mauer und sind unter dauernder Bedrohung des Feindes und sind nicht geschützt und sind nicht eingezäunt und sind nicht unter der Bewahrung, unter der sie sein könnten. Warum? Weil das Volk Gottes nicht bereit ist, die Mauer zu bauen. Weil sie nicht bereit sind, sich motivieren zu lassen, die Mauer zu bauen, durch Gebet, durch das Studium des Wortes, durch intensive geistliche Gemeinschaft, durch all das. Lasst euch motivieren, die Mauer zu bauen. Nun denkst du, ja, aber wir können ja die Mauer nur für uns bauen. Nein! Wenn wir unser Stück Mauer gebaut haben, dann helfen wir anderen, ihre Mauer wieder aufzubauen. Preis dem Herrn! Gott sucht Gemeinden, die über ihre eigene Gemeinde hinaussehen können, die eine Vision haben über ihre Gemeinde hinaus, die wissen, dass sie von Gott dazu berufen sind, Mauern aufzurichten, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Aber ich sage euch, Nehemia allein hätte diese Arbeit niemals tun können. Er brauchte Leute, die sich begeistern ließen. Und ich habe diesen Bericht kurz überflogen dort. Und da kam eine Stelle, es wird dort aufgezählt, wer da alles mitgebaut hat und wer alles dabei war und so weiter. Und dann gibt es eine Stelle, wo es heißt, und die Vornehmen beugten ihr Haupt nicht, um teilzunehmen an der Arbeit. Was für ein Urteil. Siehst du, es wird relativ lapidar. Wird da erwähnt, nebst all denen, die mitgearbeitet haben, wird auch noch vermerkt, da gab es einige Leute, die es nicht für nötig hielten, ihr Haupt zu beugen, um an der Mauer mitzuarbeiten, die sich nicht motivieren ließen, die sich nicht begeistern ließen, die sich zu gut waren. Die praktisch gesagt haben, wir haben genug Geld, so müssen wir eigentlich Mauer bauen. Wisst ihr, viele Christen heute flüchten sich ins Private. Sie flüchten sich ins Private, ziehen sich ins Private zurück, statt dass sie an der Mauer mitarbeiten zum Gemeinwohl. Und wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo das noch funktioniert. Du kannst dich ins Private zurückziehen, du kannst deinen eigenen kleinen Segen haben, du kannst niemanden bedrängen und niemand bedrängt dich. Aber erstens wirst du Rechenschaft stehen müssen vor dem Herrn dafür. Und es könnte eine Zeit kommen, wo das nicht mehr funktioniert. Ganz abgesehen davon, dass du nicht wirklich glücklich bist dabei. Ich weiß auch nicht, woher ich das habe, aber ich glaube, es kommt vom Herrn. Ich habe irgendwie einfach den Anspruch in meinem Leben und für mein Leben, dass ich für andere nützlich sein will. Ich habe diesen Anspruch, ich werde ihn nicht los. Ich will ihn auch gar nicht loswerden, abgesehen davon. Wie gesagt, Motivation ist immer eine zweiseitige Sache. Du könntest sagen, Nehemia war sicher ein super Motivator. Er konnte manche motivieren, er konnte die meisten motivieren, aber er konnte scheinbar eben nicht alle motivieren. Es gab Leute, die sich dem verweigerten. Sei nicht so jemand, sondern sei jemand, der sich begeistern lässt. Und wisst ihr, es fängt eben nicht immer an mit Ärmel hochkrempeln und anpacken, sondern es fängt an mit der Begeisterung. Es fängt an damit, dass du dich für die Sache an und für sich motivieren lässt. Den Mauerbau. Wir suchen Leute, die helfen, Gemeinde aufzubauen. Wir suchen Leute, die mithelfen, zu glauben für eine große Gemeinde. Lässt du dich dafür motivieren? Lässt du dich dafür begeistern? Oder geht dir das alles an der Hutschnur vorbei? 2. Könige 13, 14 bis 19. Auch eine saftige Geschichte. 2. Könige 13, 14 bis 19. Eine Begebenheit ganz zum Ende des Lebens von Elisa, sozusagen sein Vermächtnis. Die letzte Amtshandlung. Das Letzte, was wir nach dieser Begebenheit lesen, ist, dass Elisa starb. Man könnte also wirklich sagen, mit Fug und Recht, das ist es, was er Israel und uns als letzte Worte hinterließ. Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, ich lese nach der Schlachterübersetzung, an der er sterben sollte oder an der er schließlich starb. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm hinab, weinte vor ihm und sprach, O mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Elisa aber sprach zu ihm, nimm einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm einen Bogen und Pfeile. Und Elisa sprach zum König von Israel, spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannte ihn mit seiner Hand. Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sprach, mache das Fenster nach Osten auf. Und er machte es auf. Und Elisa sprach, schieß. Und er schoss. Er aber sprach, ein Pfeil der Rettung vom Herrn. Ein Pfeil der Rettung gegen die Aramäer. Du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Vers 18. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und als der sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlage auf die Erde. Da schlug er dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, wenn du fünfmal oder sechsmal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Nun aber wirst du die Aramäer nur dreimal schlagen. Hier wird uns exemplarisch gezeigt, was Motivation bewirken kann. Beziehungsweise was geschieht, wenn Motivation fehlt. Der König von Israel war ein Stück weit motiviert. Er hatte eine relativ geringe Motivation. Er hat sich gesagt, Pfeile. Jetzt habe ich ja bereits eine prophetische Zeichenhandlung hier ausgeführt. Ich habe einen Pfeil geschossen. So weit, so gut. Jetzt sagt der Prophet, fordert mich auf, eine weitere prophetische Zeichenhandlung zu vollbringen. Nämlich mit den Pfeilen zu schlagen. Ich verstehe ja nicht ganz, was diese Pantomime soll. Aber um kein Spielverderber zu sein, mache ich einmal mit. Bing, bing, bing. So, bing, bing, bing. Dreimal schlagen. Und der Prophet wird zornig. Du denkst, wieso wird der Prophet zornig? Ich verstehe das Spiel nicht. Der Prophet sieht die Motivation, er sieht das Maß an Begeisterung, das Maß an Hoffnung, das Maß an Glauben, das vorhanden sind oder eben nicht. Er sieht nicht einfach, dass der König nur dreimal schlägt, sondern er sieht seine innere Haltung, er sieht seine Motivation. Er sieht, dass er nicht wirklich daran glaubt, dass eine letztendliche Lösung auf ihn zukommt, dass wirklich Frieden kommen könnte, dass die Feinde wirklich ganz aufgerieben werden könnten. Er sieht, dass er es nicht wirklich glaubt. Deswegen muss er ihm sagen, weil du nicht fünf oder sechsmal geschlagen hast, wirst du die Aramäer nur dreimal schlagen. Und jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, oh wie sehr gleicht unser Leben dem König von Israel. Lasst uns solche werden, die die Pfeile nehmen und nicht dreimal schlagen, sondern fünfmal oder sechsmal. Bang, 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 bang! Amen. Mit Begeisterung, mit Feuer, mit Inbrunst. Wir können das Land einnehmen, wir können die Mauer wieder aufbauen, wir können die Feinde vertreiben. Ich will das Mikrofon nicht zu sehen. Wir möchten dir die Pfeile nicht kaputt machen. Weißt du, Sanftmut ist eine Sache. Aber bitte verwechsle das nicht mit Lethargie oder mit Abgelöschtheit. Das ist manchmal eine Gratwanderung. Viele Christen haben Sanftmut und Abgelöschtheit verwechselt. O Herr Jesus. Oh, Glory. Begeisterungsfähigkeit. Lasst mich noch ein paar Zitate wieder einschieben hier. Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich für das, was man liebt. Dieses Zitat stammt von Erich Fromm, 1900 bis 1980, amerikanischer Psychoanalytiker deutscher Herkunft. Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich für das, was man liebt. Was ist Liebe? Liebe ist eine Form von Begeisterung. Wisst ihr, wie begeistert ich war über diese Frau damals, als ich sie kennengelernt habe? Also ich bin immer noch begeistert über sie natürlich, aber diese Anfangsbegeisterung kann man mit Liebe gleichsetzen. Man müht sich für das, was man liebt. Es ist alles wachstümlich, ja? Und alles steigerungsfähig, natürlich. Manchmal gewöhnen wir uns zu sehr an Dinge. Manchmal gewöhnen wir uns zu sehr an bestimmte Zustände, an bestimmte Segnungen und denken dann, ja, jetzt ist es halt so. Aber es kann wieder neu feurig werden. Es kann wieder neu begeistert werden. Wisst ihr, mir geht es manchmal auch so mit der Gemeinde und den Dingen Gottes, dass ich denke, ja, ist doch alles schön und gut, was wir hier haben. Aber irgendwie bin ich ein bisschen eingeschlafen dabei. Und dann sagt der Herr, weck es wieder auf, das Feuer. Weck es wieder auf, das ist doch kein Zustand. Du willst doch hier nicht einschlafen, oder? Du willst dich doch nicht mit dem begnügen, was jetzt ist. Um Himmels Willen, Manfred, so kenne ich dich gar nicht, sagt der Herr dann manchmal zu mir. Und ich muss ihm recht geben, muss sagen, ja, Herr, stimmt, ich kenne mich ja eigentlich auch nicht so. Also ich kenne mich schon so, aber das sind nicht meine besten Tage. Ja. Ohne Emotionen kann man Dunkelheit nicht in Licht und Apathie nicht in Bewegung verwandeln. C.G. Jung, 1875 bis 1961, schweizerischer Psychologe und Psychiater. Ihr alle kennt C.G. Jung, ein Freund oder Weggefährte von Freud. Ohne Emotionen kann man Dunkelheit nicht in Licht und Apathie nicht in Bewegung verwandeln. Nun, ihr wisst schon, wir stimmen nicht mit allem überein, was diese Leute sonst so getan und gesagt und geschrieben haben. Aber manchmal hatten sie solche Highlights, Amen, die du eins zu eins übernehmen kannst, auch für das christliche Leben. Und wie wahr ist es doch? Ohne Emotionen kann man Dunkelheit nicht in Licht und Apathie nicht in Bewegung verwandeln. Das gilt auch für das christliche Leben. Wenn du nicht bereit bist, Emotion hineinzulegen in dein Glaubensleben, dann wird wenig Licht sein. Wenn du nicht bereit bist, dich begeistern zu lassen vom Herrn, dich mit Freude füllen zu lassen vom Herrn, denn Freude ist da, versteht ihr? Diese Dinge sind verfügbar, der Herr bietet es dir an, immer wieder neu. Dann wird wenig Licht sein in deinem Leben. Dann könnte es dunkel bleiben, obwohl Licht verfügbar ist. Unser Problem wird nicht sein, dass günstige Gelegenheiten für wirklich motivierte Menschen fehlen, sondern dass motivierte Menschen fehlen, die bereit und fähig sind, die Gelegenheiten zu nutzen. Buck Rogers, wahrscheinlich Marketingmanager von IBM, stand nicht da, habe ich versucht herauszufinden. Im Neuen Testament gibt es insbesondere ein Wort, das man mit Begeistertsein übersetzen könnte, im weitesten Sinn. Nämlich das griechische Verb existemi. Existemi, also wisst ihr, solche Wörter wie motiviert oder begeistert kommen nicht vor im Neuen Testament. Aber dieses Wort existemi könnte man in diese Richtung zumindest deuten. Es bedeutet, wie aus der gewöhnlichen Stellung herausstellen und damit in einen anderen Zustand versetzen. Jemanden außer sich bringen, jemanden zum Erstaunen oder aus der Fassung bringen. Jemanden von etwas abbringen bzw. verwirren, außer sich sein, sich verwundern, erstaunen, in Verwunderung kommen, außer sich geraten, von Sinnen sein, wahnsinnig oder verrückt sein. Also es ist eine ziemlich breite Palette, die dieses Wort umfasst. Und wenn man die Stellen anschaut, wo es vorkommt, dann wird es auch in dieser Bedeutungsvielfalt tatsächlich verwendet. Das Wort kommt immer da vor, wo sich die Volksmengen wundern und über Jesus, über das, was er gesagt hat, über das, was er getan hat, wenn er geheilt hat, wenn er Dämonen ausgetrieben hat, dann heißt es oft existemi. Sie waren außer sich vor Verwunderung. Und das ist oft so ambivalent, wisst ihr? Einerseits ein Staunen von Bewunderung, andererseits aber schon fast wieder Zweifel. Aber es kann eben auch wirklich dieses Gute bedeuten von ich staune nur noch und ich lasse mich auch erstaunen. Ich lasse mir das Staunen nicht nehmen. Wisst ihr, ich glaube, ein Grund, warum Jesus sagt, wenn wir nicht werden wie die Kinder, werden wir nicht in das Königreich Gottes hineingehen können, ist, weil sie das Staunen noch nicht verlernt haben. Ich wundere mich immer wieder, über was meine Söhne staunen können. Da laufe ich, abgeklärt wie ich bin, leider, laufe ich da vorbei und denke, was möchtest du mir jetzt sagen? Und sie sind begeistert über drei Legosteine. Völlig begeistert und sehen darin einen Kosmos, ein Universum, ein Bauwerk, ein Raumschiff. Halleluja. Und weißt du, wenn ich ehrlich bin und mich erinnere, ich war doch genauso. Ich konnte auch in 5 Legosteinen, die auf einer Platte angeordnet waren, was weiß ich für eine Maschine sehen. Oder irgendeine Hightech-Kanone. Und diese Begeisterungsfähigkeit in Bezug auf die kleinen Dinge, auf die einfachen Dinge des Reiches Gottes. Leute, wir brauchen das. Dass wir erstaunt sind, dass wir uns verwundern lassen, wenn einer eine Weissagung gibt, wenn einer ein Wort der Erkenntnis hat. Wenn einer es wagt, für den Herrn zu stehen und zu sprechen. Das sollte uns jedes Mal wieder neu mit Erstaunen erfüllen. Wie kann jemand den Mut haben, das Mikrofon zu ergreifen, wie Stefan vorhin oder Dodo, und für den Herrn sprechen? Erstaunen dich diese Dinge noch? Begeistern sie dich noch? Oder ist es schon Alltag? Manchen Pfingstgemeinden früher, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es heute nicht mehr so, da gab es den Bruder sowieso und die Schwester sowieso und du konntest sicher sein, in jeder Versammlung hat Schwester sowieso eine Zungenrede gegeben. Und dann ist Bruder sowieso aufgestanden und hat die Auslegung gegeben. Und alle wussten, ja, Programmpunkt Zungenreden ist abgehakt. Was für eine Einstellung. Haben wir das Staunen verlernt? Oder lassen wir uns noch in Erstaunen versetzen? Lass uns 2, 3 Stellen anschauen, wo dieses Wort vorkommt. Lukas 2, Vers 47. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Rede ist hier von Jesus, als er mit 12 Jahren im Tempel war und mit den Schriftgelehrten und Pharisäern diskutierte. Und offensichtlich eine Weisheit an den Tag legte, dass sie außer sich gerieten, dass sie begeistert waren über so viel Verständigkeit, dass sie begeistert waren über seine Antworten. Und diese Leute ließen sich begeistern. Halleluja. Lässt du dich noch begeistern von den Worten Jesu in deinem Leben? Von den Worten, die er persönlich zu dir redet oder auch von den Worten, die er ganz allgemein zu dir redet? Lässt du dich noch begeistern von Worten wie Johannes 10, Vers 10? Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und volle Genüge haben. Lässt du dich noch begeistern von Worten wie 2. Korinther 5, 17, dass du eine neue Schöpfung bist? Begeistert dich Römer 5, 17 noch, dass du herrschen kannst wie ein König in diesem Leben durch den einen Jesus Christus? Begeistert dich das noch? Oder ist es nur noch, ja, habe ich auch schon mal gehört, he? Ich weiß, das glauben wir hier in dieser Gemeinde. Wir sind eine Glaubensgemeinde. Deswegen glauben wir, dass wir Autorität haben und herrschen können im Leben. Außerdem glauben wir, dass wir geheilt sind durch Jesus' Striemen. Und so weiter und so fort. Ja, wir glauben das, ich weiß. Aber bist du begeistert darüber? Halleluja! Trifft es dich persönlich? Haut es dich noch aus den Socken? Apostelgeschichte 10, Vers 45. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren. Ihr erinnert euch, Petrus ist hier im Haus von Cornelius und hält eine Kurzpredigt, ja, wirklich eine Kurzpredigt. Und auf einmal fällt der Heilige Geist auf alle Anwesenden. Sie fangen an, in neuen Zungen zu reden und zu weissagen. Gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Sie ließen sich begeistern von dem, was Gott tat in der Geschichte, was Gott tat in den Völkern, was Gott tat in den Nationen. Kann es dich noch begeistern, wenn jemand aus der Mission berichtet? Wie irgendwelche Eingeborenen den Herrn Jesus angenommen haben, die noch nie vorher seinen Namen gehört haben. Kann dich das noch begeistern? Oder denkst du nur, ah ja, ich ahne schon, da kommt wieder ein Bettelbrief hinterher. Ich sage nicht, dass mir solche Gedanken völlig fremd sind, aber ich frage uns heute Abend, lassen wir uns noch begeistern vom Handeln Gottes in Zeit und Welt? Oder sind wir so abgeklärt, dass das alles für uns nur noch Business as usual ist. Ja, so läuft halt das Programm im Reich Gottes. Einmal im Jahr kommt Missionar sowieso und berichtet von da und da und am Schluss wird ein Missionsopfer erhoben, etc. Der kann fast erzählen, was er will, ja. Und wenn er es wagen würde, zu erzählen, dass einer von den Toten auferstanden ist, würden wir es in Frage stellen. Oftmals wäre es so. Dabei könnten wir begeistert sein. Und wir müssen gar nicht so weit gehen. Bist du begeistert, wenn jemand in der Gemeinde im Heiligen Geist getauft wird? Bist du begeistert darüber, wenn jemand, der vorher nicht in Zungen geredet hat, auf einmal in Zungen redet? Nach dem Gottesdienst oder beim Gebet. Bist du begeistert darüber? Halleluja! Es ist jedes Mal ein Grund, begeistert zu sein, dass wieder jemand Neues, den Heiligen Geist, die Fülle des Geistes für sein Leben angenommen und in sein Leben aufgenommen hat und dass du wissen kannst, sein Leben wird nicht dasselbe bleiben, wenn er das praktiziert und weiterführt. Apostelgeschichte 12, Vers 16. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Manchmal müssen wir lange klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Die Rede ist hier von diesen Leuten, die sich versammelt hatten, im Haus der Mutter von Johannes Markus, eine Maria. Muss ein großes Haus gewesen sein, ein Gehöft, denn dieses Haus hatte ein Tor und in diesem Tor eingelassen eine Tür, durch das die Personen durchgingen. Und Petrus, ihr erinnert euch, war gefangen und sollte enthauptet werden am nächsten Tag und mitten in der Nacht kommt ein Engel, stößt ihn an die Seite. Ja, Petrus schläft seelenruhig in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Schläft seelenruhig. Wird aus dem Gefängnis herausgeführt auf übernatürliche Art und Weise. Und diese Leute wachen im Gebet. Und als Petrus an die Tür klopft, kommt erstmal gar niemand, um zu öffnen. Dann kommt eine Magd namens Rose. Und als sie ihn sieht, rennt sie sofort zurück, macht die Tür wieder zu, sagt zu den Leuten, Petrus steht vor der Tür. Und sie glauben es nicht. Sie sagen, es wird sein Engel sein. Ja, und wenn es sein Engel ist, lässt du den draußen vor der Tür stehen, oder was? Schließlich ließen sie ihn dann rein. Waren völlig begeistert. Preis dem Herrn. Immerhin waren sie begeistert darüber. Mein letzter Vers heute Abend. 2. Korinther 5, Vers 13. Hier sagt Paulus, denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Das ist ein bisschen ein seltsamer Vers, den kann man sicher verschieden verstehen und verschieden auslegen, aber Tatsache ist, dass Paulus hier sagt, dass er manchmal außer sich war. Ich verstehe das so, er sagt ja, so waren wir es für Gott. Ich verstehe das so, dass er so begeistert sein konnte über seinen Gott und für seinen Gott, dass er manchmal richtige Tänze aufgeführt hat. Kannst du dir das vorstellen, der kleine, sehr wahrscheinlich relativ kleine Paulus, wie er dort herumtanzt und sich nicht schämt, für den Herrn seinen Gott auf die Barrikaden zu gehen und begeistert zu sein? Und dann sagt er und schickt nach, sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Wir wissen schon, ihr wollt eher die Vernunft, ja. Also sind wir für Gott, sind wir außer uns, sind wir begeistert, Halleluja. Wenn es an euch geht, dann sind wir vernünftig. Ihr habt es lieber vernünftig, Gott hat es lieber begeistert, also sind wir für Gott begeistert und für euch sind wir vernünftig. Man könnte das Ganze auch umdrehen. Aber Fakt ist, dass er für Gott begeistert war. Und dieser Begeisterung auch Ausdruck verlieh. Und so kannst es auch du tun. So kannst auch du frei werden, deine Begeisterung zu zeigen, deiner Begeisterung Ausdruck zu geben. Es erinnert mich an dieses Schild, das ein bestimmter australischer Milliardär, Multimilliardär auf seinem Schreibtisch stehen hat, nämlich Peter J. Daniels, ein Christ. Er hat ein Schild auf seinem Schreibtisch stehen. Wenn du reinkommst, siehst du dieses Schild und auf diesem Schild steht, you have 10 seconds to get enthusiastic or get out of the office. Du hast genau 10 Sekunden Zeit, begeistert zu werden oder das Büro wieder zu verlassen. Mit anderen Worten, er duldet in seinem Büro und vor seinem Schreibtisch nur Leute, die begeistert sein können. Er will keine abgelöschten Leute, die sich nicht begeistern lassen von der Güte Gottes und von dem, was das Leben an Möglichkeiten in sich hat. in sich birgt. Wenn du nicht mal das Geringste aufbringen kannst, nämlich ein Fünkchen Begeisterung, hast du in meinem Büro nichts zu suchen. Du denkst, oh, das ist aber hart. Hey. Das kann der sich auch nur leisten, weil er Multimilliardär ist. Nein, deswegen ist er Multimilliardär geworden. Und weil er möchte, dass auch du in solche Dimensionen hineinkommst, vielleicht nicht in dieselben, aber in ähnliche, will er, dass du begeistert bist. Zumindest, wenn du in seinem Büro stehst. Und Mark Hankins sagt immer so schön, Gott hat auch so ein Schild auf seinem Schreibtisch stehen. Du hast 10 Sekunden in meiner Gegenwart begeistert zu werden oder das Büro wieder zu verlassen. Wenn du in der Gegenwart Gottes nicht einmal es fertig bringst, begeistert zu sein, dich zur Begeisterung zu bringen, motiviert zu sein, Motivation aufzubringen oder dich motivieren zu lassen von der Gegenwart Gottes, dann wird er für dich nichts tun können.